NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Der Sommer ist die große Reisezeit der Pfadfinder und auch im Herbst gehen viele auf kürzere Touren. Mehr als 41 Millionen Kinder und Jugendliche gehören heute weltweit der Bewegung an, die gemeinsame Erlebnisse in der Natur auf Wanderungen und Reisen bietet und dabei zu Verantwortung und Kameradschaft erziehen will. 1907, vor 110 Jahren also, veranstaltete der britische General Robert Baden-Powell das erste Scout-Camp, damals nur für Jungen. Zu den Gründern und ersten Förderern der Bewegung in Deutschland gehörten wenig später auch Juden und konvertierte Christen aus jüdischen Familien. Einen dieser Mitbegründer stellt ein soeben erschienenes Büchlein vor, den 1870 geborenen Arzt und Sanitätsoffizier Alexander Lyon. Obgleich die Pfadfinder heute internationalistisch und für alle Kulturen und Religionen offen sind, war Lyon zumindest zeitweilig ein extremer Nationalist und Rassist. Er diente als Militärarzt in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, wo die Aufstände der Hereros und Namas auf brutalste Art niedergeschlagen wurden. Was damals passierte, gilt heute als Völkermord. Auch Lyon sah, Zitat, die große Masse der Negerwelt in einem Zustand moralischer Minderwertigkeit, die man in, Zitat, geistiger Abhängigkeit von uns, sprich den Deutschen, erziehen müsse. Hartmut Bartmus, Sie sind Pfarrer im Ruhestand und Autor des Bandes über Alexander Lyon. Was hat Sie an diesem Mann so fasziniert, dass Sie über ihn geschrieben haben?
Bei meinen Recherchen über deutsche jüdische Soldaten bin ich auf Lyon gestoßen und habe dann alsbald die vielen Brüche seiner Biografie bemerkt. Und das hat mich gereizt, gemeinsam mit dem Verlag, mich dieser Person Alexander Lyon zu nähern.
Was waren denn die Ideale der Pfadfinder bei der Gründung in Deutschland 1911?
Das ist ambivalent. Also Lyon als eindeutig Anglophiler musste einen Spagat tun, nämlich auf der einen Seite sich bemühen zu beweisen, dass das auch der Nation dient, was er davor hat, aber auf der anderen Seite sich nicht in eine nationalistische Verengung treiben zu lassen.
Ja, und was sollten die Ideale der Pfadfinder denn jetzt sein?
Die Ideale der Pfadfinder sollten sein, dass länderübergreifend junge Leute sich in Sport und Spiel mit den Gegebenheiten der Natur vertraut machen, dass sie Ideale wie Kameradschaft, Hilfsbereitschaft pflegen. Der alte Pfadfinderspruch, täglich eine gute Tat, drückt das auch ein bisschen aus. Wohl aber hat er immer wieder auch im Hintergrund mit betont, dass das natürlich am Ende auch dem Militär zugutekommt, denn bekanntlich kämen die jungen Leute oft in einer sehr schlechten körperlichen Verfassung zum Heer. Alexander Lyon hat natürlich nachzuweisen versucht, dass seine Bemühungen auch am Ende denen zugutekommen, die dann in den Heeresdienst eintreten mussten. Darüber hinaus hatte er schon den Impuls, diese Bewegung auch als eine völkerverbindende auf den Weg zu bringen.
Alexander Lyon galt als sehr gutmütig, als hilfsbereit, kameradschaftlich, sehr aufopfernd. Das sind ja alles Pfadfindertugenden. Galt das damals dann immer nur für deutsche christliche Religion oder war das schon damals universalistisch gemeint?
Ja, also das ist eindeutig zu sagen, es war universalistisch und es ist jedenfalls so, dass Alexander Lyon in der Übertragung des Pfadfinderbuches von Baden-Powells sogar auf die antijüdischen Pogrome Russlands hinweist. Also er war eindeutig, und das ist auch im Sinne von Bernhard Dernburg, den er ja oft zitiert, einer, der schon weit über den nationalistischen Tellerrand hinausgeschaut hat.
Die Reichschaft deutscher Pfadfinder wurde nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten relativ schnell verboten. Wieso genau?
Der Hauptgrund ist natürlich der, dass die Nationalsozialisten grundsätzlich keine Organisationen existieren lassen wollten, die sich ihrer absoluten Kontrolle entziehen konnten.
Alexander Lyon verlor als christjüdischer Abstammung, wie alle auch nicht konvertierten Juden, seine Zulassung als Arzt in der NS-Zeit, seine Approbation. Er war auch mal in Haft, er kam aber nie in ein Konzentrationslager und überlebte, obwohl ein Teil seiner Familie umgebracht wurde. Wissen Sie, was ihm half?
Alexander Lyon hatte also offensichtlich auch interessante, einflussreiche Freunde aus seiner Militärzeit, die zu ihm ungebrochen gestanden haben und die, soweit wir das wissen, auch ihre Beziehungen zu den Machthabern eingesetzt haben, um diesen ehemaligen Kameraden vor dem letzten Übel zu bewahren.
Sagen Sie, haben Sie den Eindruck, dass er das rassistische Denken, dessen Opfer er ja schließlich selbst wurde, eigentlich komplett überwunden hat?
Ich denke, im Grundsatz wird man das sagen können, dass sein Anliegen, völkerverbindende Jugendarbeit zu betreiben, schon ein echtes war, und das hat er auch so betrieben nach 1945.
Das Buch von Hartmut Bartmus, Alexander Lyon, Arzt, Sanitätsoffizier, Pfadfinder, ist in der Reihe Jüdische Miniaturen bei Hendrich und Hendrich erschienen, umfasst 100 Seiten und kostet 9,90 Euro. Bei uns geht es gleich um die Ephraim-Feitel-Stiftung, die älteste jüdische Stiftung Deutschlands. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller gegen Antisemitismusvorwürfe verteidigt. Die geplante Aufnahme Müllers in die Antisemitismusliste des Simon-Wiesenthal-Zentrums sei unangebracht, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Liste benennt die nach Ansicht des Wiesenthal-Zentrums 10 schlimmsten Antisemiten weltweit. Es sei grotesk, den Berliner Bürgermeister etwa in eine Reihe mit dem ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad zu stellen, kritisierte Schuster. Allerdings habe er in der Vergangenheit eine klare Absage Müllers an jegliche Form von Antisemitismus vermisst. Dies gelte insbesondere mit Blick auf das unerträgliche Wirken der als antisemitisch kritisierten BDS-Bewegung. Die BDS hatte Künstler aufgefordert, ihren Auftritt bei einem Berliner Popfestival abzusagen, weil sich die israelische Botschaft an den Reisekosten für jüdische Künstler beteiligt hatte. Der Europäische Jüdische Kongress hat sich besorgt über eine Zunahme antisemitischer Vorfälle in Polen gezeigt. Es gebe eine merkliche Normalisierung von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Polen, warnte der Präsident des Kongresses, Moshe Kantor. So würden vermehrt faschistische Parolen in der Öffentlichkeit skandiert. Zudem seien Anhänger der rechtsextremen Gruppierung UNG mit ihren Flaggen bei staatlichen Anlässen aufmarschiert. Kantor kritisierte auch die Regierung in Warschau. Diese lege offenbar wenig Wert auf die Kommunikation mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. Ein Austausch habe zum letzten Mal vor rund einem Jahr stattgefunden, so Kantor. Die jüdische Gemeinde in Polen zählt rund 10.000 Mitglieder. Vor dem Holocaust hatte das Land mit rund 3 Millionen Menschen noch die größte jüdische Gemeinde Europas. Morgen werden in Hannover die 14. Leibniz-Festtage eröffnet. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto Leibniz und das Judentum. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit Gesprächen des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, die dieser mit jüdischen Persönlichkeiten der damaligen Zeit führte, unter anderem mit Raphael Levi, der Leibniz-Schüler wurde. Ein zweiter Akzent liegt auf einem Dokument, das ein Religionsgespräch zwischen Juden und Christen im Sommer 1704 protokolliert. Die jüdische Gemeinde in der Kahlenberger Neustadt wurde damals aufgefordert, ihren Glauben zu verteidigen und wurde dabei vom damaligen Kurfürsten Georg Ludwig unterstützt. Soweit die Meldungen.
Es ist eines der bezauberndsten Bürgerhäuser der Hauptstadt, das Ostberliner Ephraim-Palais. Mit seiner prächtigen Rokoko-Fassade galt das Eckhaus schon vor Jahrhunderten als schönste Ecke an der Spree. Doch kaum jemand weiß, welch abenteuerliche Geschichte mit den Namensgebern, den Ephraims, verbunden ist. Auf die jüdische Familie geht nämlich die älteste jüdische Stiftung in Deutschland zurück. Eine Stiftung, die von den Nationalsozialisten arisiert, aber nach dem Krieg jahrzehntelang nicht rückübertragen wurde. Nun wird sie wiederbelebt. Jens Rosbach berichtet.
Es war wie eine Schatzsuche. Der Potsdamer Judaist Karl Erich Grötzinger stieß in den 1990er Jahren auf Dutzende geheimnisvolle Bücher, jüdische Werke, die einst von den Nazis gestohlen und später von der DDR verscherbelt wurden, in den Westen.
Ziemlich sicher wurden diese Bücher vom DDR-Zentralantiquariat in Leipzig unter der Federführung von Schalk Golodkowski, Stasi-Händler, verkauft, um eben Geld für die DDR zu beschaffen. Also so wurde das jüdische Raubgut zugunsten der DDR in Devisen umgetauscht.
Bei der Durchsicht der alten Drucke stieß der Professor auf einen merkwürdigen Buchstempel: Feitel-Heine-Ephraimsche Lehranstalt Berlin. Doch von dieser Einrichtung hatte der Experte noch nie gehört.
In keinem der modernen wissenschaftlichen Lexika ist diese Lehranstalt verzeichnet.
Die Geschichte der vergessenen Anstalt beginnt Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts in Berlin. Am Thron des alten Fritz lebte ein sogenannter Hofjude, der Bankier und Juwelier Veitel Heine Ephraim. Dieser spendete einen Teil seines Geldes für wohltätige Zwecke. Er gründete die Veitel-Lehranstalt, die erste deutsch-jüdische Universität. Zur Förderung der Einrichtung ließ schließlich sein Sohn die Ephraim-Veitel-Stiftung gründen. Sie nahm 1803 ihre Arbeit auf und unterstützte auch bedürftige Juden, bis schließlich die Nazis die Stiftung arisierten. Schließlich protokollierten die Behörden.
Da die Vorstandsmitglieder deutschblütig sind, gilt die Stiftung nicht mehr als jüdisch.
Als Arisierer fungierte Ralf Lohan, ein Mathematiker und SA-Mitglied. Er veranlasste, dass die Stiftung kein Geld mehr an bedürftige Juden ausschüttete. Die Berliner Stiftungsaufsicht hielt 1939 in ihren Unterlagen die Ausplünderung fest.
Es erschien der Vorsitzende der Stiftung, Herr Dr. Lohan, und erklärte, dass die Nutznießer der Stiftung keine Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze seien.
Laut den offiziellen Akten verteilte Lohan, der mittlerweile auch NSDAP-Mitglied war, das Stiftungsgeld an Nazi-Vereine.
1945 gab es noch zwei Bewilligungsempfängerinnen. Eine davon hat 600 Reichsmark bekommen. Und wie die Akten ergeben haben, war diese Bewilligungsempfängerin die Mutter des neuen Vorsitzenden der Stiftung. Er hat also Nazi-Organisationen bedacht und dann vor allem die eigene Familie, die eigene Mutter, mit offenbar horrenden Summen für damalige Verhältnisse.
Unglaubliches passierte auch nach 1945. Die Enteignung wurde jahrzehntelang nicht rückgängig gemacht. Und Ralf Lohan, der Arisierer, blieb Stiftungschef. Zwar fragte die Berliner Stiftungsaufsicht mehrfach kritisch nach, doch Lohan blockte alles ab. Um offenbar weitere Recherchen zu verhindern, ließ er seine Einrichtung von der Spree an den Rhein umziehen. Denn nun war eine andere Stiftungsaufsicht zuständig. Vielleicht hatte Ralf Lohan, der im Hauptberuf im Auswärtigen Amt arbeitete, auch politische Rückendeckung.
Da er im Auswärtigen Amt war, kann man sich vorstellen, dass das Desinteresse der Kölner Stiftungsaufsicht sicherlich auch mit Seilschaften zu tun hat. Denn Köln-Bonn war ja jetzt der Raum, wo die neue Regierung angesiedelt war, die ja zum großen Teil mit alten Kumpanen besetzt war.
Der ehemalige Arisierer verstarb im Jahr 2000. Und 9 Jahre später veröffentlichte Professor Grötzinger, mittlerweile emeritiert, eine historische Studie über seine Stiftungsrecherchen.
Die Akten, die lasen sich wirklich wie ein Kriminalroman.
Infolge seiner Forschung wurde Karl Erich Grötzinger schließlich selbst zum Chef der verwaisten Stiftung ernannt. Heute trägt die Einrichtung wieder ihren alten jüdischen Namen Ephraim Veitel und unterstützt auch wieder Juden, etwa Jugendliche, die nach Israel reisen. Der Judaist plant derzeit, die Wohltätigkeitsorganisation von Bonn nach Berlin zurückzuholen. Dann endlich wäre die älteste jüdische Stiftung, die durchgehend existierte, wieder an ihrem angestammten Platz.
Die Ephraim-Veitel-Stiftung ist die älteste jüdische Stiftung Deutschlands und fördert heute jüdische Jugendliche. Jens Rosbach stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
In unserem Wochenabschnitt Kitizeh, auf Deutsch, wenn du ausziehst, lesen wir von zahlreichen Gesetzen, die darauf abzielen, der Gesellschaft moralische Werte einzuschärfen, damit Israel in jeder Hinsicht wert ist, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Manche Verse sind jedoch aus heutiger Sicht bemerkenswert und bereiten uns möglicherweise Kopfschmerzen. Ich lese die erste Zeile im Kapitel 21 ab Vers 18 auf Hebräisch, den Rest auf Deutsch. Kiel ich ben sorer umore, inenu shomea bekol aviv, ubekol imo. So jemand einen unbändigen und widerspenstigen Sohn hat, der nicht hört auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter, und sie züchtigen ihn, und er hört doch nicht auf sie. So sollen ihn sein Vater und seine Mutter ergreifen und ihn führen zu den Ältesten seiner Stadt und sagen, dieser, unser Sohn, ist unbändig und widerspenstig, hört nicht auf unsere Stimme, ein Schlemmer und Säufer. Da sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt. Zitat Ende. Diese Verse der Tora sind schwierig, aber wir müssen uns auch mit solchen auseinandersetzen. Man kann auch die unerhörte Frage stellen, können wir nach dem Lesen dieser Verse, die so unmenschlich sind, unsere Tora behalten? Unabhängig davon, wie schlecht sich ein Kind auch benehmen mag und wie frustriert wir über sein Verhalten auch sind, eine derart drastische Strafe ist doch gewiss heute keine Antwort mehr. Trotzdem sollten wir gemäß der jüdischen Tradition nach einem tieferen Sinn forschen. Der Talmud-Traktat Sanhedrin 71a beschäftigt sich ausführlich mit dem Fall und kommt zu dem Ergebnis, dass diese schlimme Verurteilung des Kindes niemals eingetreten ist und niemals eintreten wird. Nun also, wenn aber so ein Fall völlig ausgeschlossen ist, können wir die Frage stellen, warum wurde er in der Tora überhaupt erwähnt? Auch darauf gibt es mehrere Antworten. Die einfache ist, damit wir die Tora lernen und erforschen. Der große Moralist Rabbi Israel Salanter schrieb im 19. Jahrhundert sogar, Zitat, die Pflicht zum Tora-Studium dient nicht nur der Kenntnis dessen, was wir zu tun haben und wie wir die Gebote erfüllen können, sondern dass wir die Tora um ihrer selbst willen studieren sollen, auch wenn wir sie niemals anwenden. Also sind die zitierten Verse aus dem 5. Buch Moses, welche die Lage mit dem aufsässigen Sohn beschreiben, eher ein hypothetischer Fall. Vielleicht sollte uns jedoch dieses Beispiel zeigen, dass wir der Kindererziehung mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, dass wir schwierige Probleme nicht ignorieren sollten. Die Tora erlaubt uns nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als würden die Probleme von selbst verschwinden. Wir müssen uns ihnen stellen und uns mit den einzelnen schwierigen Erziehungsfragen auseinandersetzen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.